Herzlich willkommen zum Podcast Cyber Security der Fakultät für Informatik an der Hochschule Mannheim.
Ja, hallo, da sind wir wieder mit dem nächsten Podcast zum Thema Cyber Security. Und mit mir heute ist hier wieder Miriam Völler-Nord. Hallo Miriam.
Hallo Thomas.
Und letztes Mal hast du ja auf so einem wahnsinnigen Cliffhanger geendet. Also ich war ja ganz erstaunt, dass du in diesem höchsten Moment der Spannung gesagt hast, das machen wir nächstes Mal. Und das ist jetzt das nächste Mal. Allerdings, bevor wir damit einsteigen, müssen wir noch, wir haben Feedback bekommen. Wir haben einen Fehler gemacht oder ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich immer von Malroy gesprochen. Aber natürlich bin ich nicht Malroy, sondern Mallory als der Bösewicht. Das Malroy war einfach in meinem Kopf so eine Verknotung, weil ich an Kilroy gedacht habe, das auch eine andere Figur ist. Also wir werden heute nicht mehr von Malroy reden, sondern nur noch von Mallory. So, und damit, also wir haben letztes Mal geendet auf diesem Cliffhanger, symmetrische Verschlüsselung, und du hast uns erklärt, das Problem da ist, dass ich den Schlüssel ja nicht übertragen bekomme, ne? Und vielleicht können wir da einfach nochmal einsteigen und vielleicht nochmal, dass du ganz kurz das Problem erklärst, und dann können wir über die Lösung reden.
Ja, also das Problem ist, bei einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren haben ja beide Parteien, also Alice und Bob, denselben Schlüssel, um einerseits zu verschlüsseln und andererseits zu entschlüsseln. Jetzt ist die große Frage, wie bekommen beide denselben Schlüssel? Denn solange sie noch nicht verschlüsseln, ist ja der Kanal eben genau unverschlüsselt. Und wenn man jetzt einen geheimen Schlüssel dort übertragen würde, könnte der ja von Mallory abgefangen werden. Und dann wäre das ganze Verfahren natürlich ad absurdum geführt. Und das ist das Problem. Wie bekomme ich den geheimen Schlüssel? Also entweder von Alice zu Bob oder generell, wie kann ich den verteilen unter den Kommunikationspartnern?
Und da wäre jetzt die erste Idee, ich bräuchte einen zweiten Kanal, der sicher ist, also Kurier, Bote, irgendwas. Aber das ist natürlich blöd, weil ich dann ja, gut, den brauche ich nicht so oft, aber dann über den Kanal könnte ich ja auch die geheime Botschaft transportieren, wenn er sicher ist. Also wollen wir eigentlich nur einen Kanal haben, auf dem auch unser Freund Mallory sitzen könnte und trotzdem wir verschlüsselt kommunizieren können. Und wie machen wir das jetzt?
Ja, also ganz recht. Also zunächst das Problem, jeder, der schon mal Online-Banking oder was beantragt hat, ne, kriegt nach einer Woche den ersten Brief und nach 5 weiteren Tagen den zweiten Brief mit irgendwelchen Pins und Tanz. Und das dauert natürlich viel zu lang für moderne Anwendungen im Internet, wo man ja ad hoc und immer sofort gleich verschlüsseln möchte und Informationen austauschen. Deswegen eignet sich sowas natürlich nicht. Stattdessen gibt es zum Glück sehr schicke Verfahren, um über einen unsicheren Kanal tatsächlich einen gemeinsamen geheimen Schlüssel auszutauschen. Also man setzt da die Asymmetric Key Verfahren ein, wobei wir zwei ja letztes Mal darüber diskutiert haben, ob das eine Verfahren, das Diffie-Hellman-Verfahren, das da benutzt wird, symmetric oder asymmetric ist.
Ich glaube, das war aber, nachdem wir aufgenommen haben. Ich glaube, da haben wir uns dann wild gestritten.
Haben wir uns gestritten und zerfetzt.
Genau, bis Blut unter der Tür durchfloss und die Kollegen geguckt haben, was ist da passiert. Nein, natürlich nicht. Ich war der Meinung, es ist symmetrisch. Also nein, eigentlich gesagt.
Doch, genau.
Ja, es gehört zu den symmetrischen Verfahren. Und da können wir jetzt ja mal aufklären. Genau, wer ist Diffie-Hellman und was haben die gemacht?
Diffie-Hellman, das sind zwei Personen und die haben ein echt, also ich bin echt begeistert von diesem Verfahren. Es ist wie Magie. Ja, es ist echt wie Magie, wie zwei Parteien unabhängig voneinander denselben Schlüssel aushandeln können. Das ist das Prinzip. Aber zunächst können wir nochmal auf die Diskussion, ob symmetrisch oder asymmetrisch. Das Verfahren erzeugt einen symmetrischen Schlüssel. Deswegen hast du ja gemeint, es gehört zu den symmetrischen Verfahren. Letztendlich ist es aber ein asymmetrisches Verfahren, weil ja beide Seiten zur Erzeugung dieses symmetrischen Schlüssels wiederum asymmetrische, also unabhängige Schlüssel verwenden.
Gott sei Dank, wir hatten beide recht.
Ja, genau.
Wäre dieser ganze Streit gar nicht nötig gewesen.
Genau. Und ja, dann kommen wir zu diesem Verfahren doch einfach mal, wobei das jetzt natürlich, es ist ein mathematisches Verfahren, das jetzt hier zu erzählen. Ich kann es jetzt erzählen. Wenn es aber jemand nachvollziehen will, dann braucht er jetzt am besten noch einen Zettel und einen Stift.
Zum Mitrechnen.
Zum Mitrechnen. Es ist nämlich eigentlich auch sehr einfach. Also man kann es auch tatsächlich mit einem einfachen Taschenrechner oder so mit kleinen Zahlen dann mitrechnen.
Können wir das vielleicht hier mal spielen, wenn ich mir einen Taschenrechner raushole? Also
ja, lass uns das doch einfach mal direkt live durchrechnen. Dann ist es vielleicht am besten nachvollziehbar. Wir fangen ganz von vorne an. Also wir brauchen zunächst eine Primzahl. Da sage ich jetzt einfach mal, die ist 7. Und ein Generator, der ist 3. Warum darf ich das sagen? Weil beide Werte öffentlich bekannt sind.
So, das heißt jetzt, die Zuhörenden, die können jetzt unsere gesamte Kommunikation belauschen. Die werden am Ende nicht wissen, auf welche Zahl wir kommen, egal, also natürlich durch Raten, weil wir kleine Zahlen kriegen, aber die können aus dem, was wir beiden jetzt hier austauschen werden, nicht bestimmen, welche Zahl wir uns gleich hier ausrechnen.
So ist es, genau.
Okay.
Okay, also bereit? G ist 3 und P ist 7. Jetzt musst du, Bob, für dich ganz geheim einen Wert wählen, den nennen wir jetzt einfach mal klein b.
Für Bob.
Ja, genau.
Habe ich? Muss der irgendwas Besonderes sein oder kann ich jede Zahl nehmen?
Da kannst du im Prinzip jede Zahl nehmen.
Okay, ich habe eine Zahl.
Okay, und ich mache dasselbe. Ich wähle für mich ganz geheim ein klein a für Alice. Habe ich. So, jetzt rechnest du, Bob, für dich aus Generator hoch deinem kleinen b modulo Primzahl.
Mhm. Generator ist 3, mein b verrate ich dir nicht, die Primzahl genau. Ist 7.
Genau, also 3 hoch klein b modulo 7.
Okay, habe ich.
Und ich mache das gleiche bei mir, ich berechne jetzt 3 hoch meinem kleinen a modulo 7.
Mhm. Darf ich dir die Zahl jetzt sagen, die ich raus habe?
So, genau. Und jetzt musst du mir die sogar sagen. Wir nennen das jetzt bei dir mal Groß B, ja, was du rausgekriegt hast aus der Rechnung. Und dieses große B, das musst du mir jetzt sagen.
6.
Okay, 6. Ich habe ein großes A ausgerechnet und das ist 5.
Mhm, habe ich mir notiert.
Jetzt kommt der letzte Schritt zur Erzeugung des geheimen Schlüssels. Wir berechnen beide unabhängig voneinander und das verraten wir auch niemand. Ein klein k.
K für Key.
Genau, für Key. Und zwar nimmst du jetzt mein großes A.
5.
Hoch deinem kleinen b modulo der Primzahl. Also 7. Ja.
Mhm. Okay, habe ich.
Und ich nehme dein großes b, also die 6, hoch meinem kleinen geheimen a modulo 7. Also auch wieder die gleiche Primzahl.
Mhm. Ich habe eine Zahl und das ist jetzt unser geheimer Schlüssel.
Und das ist unser geheimer Schlüssel.
Und den kennen jetzt nur wir beide, aber genau. Weil wir heute niemand auf die Folter spannen wollen, verraten wir ihn.
Den verraten wir, genau.
Ich habe 6.
Ich habe auch 6.
Gut, wäre auch schlimm, wenn nicht, dann hätten wir nämlich keinen gemeinsamen Schlüssel und könnten nicht kommunizieren.
Ja, das wäre dann blöd, genau.
Und mit dem Schlüssel können wir jetzt unsere Nachrichten mit einem symmetrischen Verfahren einfach verschlüsseln und haben jetzt den Schlüsselaustausch realisiert, ohne dass wir einen geheimen Kanal brauchten, weil wir alles öffentlich, also sogar das Verfahren ja öffentlich hier gerade rausposaunt haben.
So ist es. Und jetzt hattest du ja schon gesagt, allerhöchstens durch Raten käme man drauf. Wenn man so kleine Primzahlen und Generatoren wählt, dann kann man das natürlich einfach durchprobieren, Brute Force, und mal gucken, ob man den dann errät, diesen Geheimschlüssel. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man letztendlich in diesem Verfahren sehr große Zahlen verwendet. So dass auch der Schlüssel, den man berechnet, sehr groß ist. Also der Schlüssel, den man berechnet, der müsste schon so mindestens 1024 Bit haben.
Da ja am Ende ich modulo der Primzahl rechne,
ja.
Bestimmt ja das bestimmt ja, wie groß das Ergebnis nur überhaupt nur werden kann. Weil so durch modulo es, ne? 7 kann ja unser Ergebnis nur zwischen 0 und 6 liegen.
Genau.
Das heißt, ich brauche dann eine Primzahl mit 1024 Bit, wenn ich einen 1024 Bit Schlüssel will.
Genau. Okay. Mhm. Und jetzt gib mal das in deinen Taschenrechner ein, was das dann in Dezimal für eine Zahl ist.
2 hoch 1024
ergibt ja dann den dezimalen Wert, wenn du 1024 Bit hast.
Ja, 2 hoch 1024, 1,797 mal 10 hoch 308.
Ja, also sieht, das ist schon wahnsinnig groß.
Ja. Ne?
Und das ist natürlich ein Erfolgsfaktor, dass das funktioniert.
Und man muss jetzt aber natürlich gucken, dass man nicht immer dieselbe Primzahl nimmt, weil man einmal so glücklich ist, dass man eine 1024-Bit-Primzahl gefunden hat, sondern man muss da schon auch die Zahlen, jedes Mal andere Zahlen verwenden, oder?
Dann wäre es natürlich noch sicherer, wenn jedes Mal, wenn du die Kommunikation aufbaust, halt da erstmal eine neue Primzahl, ein neuer Generator ausgehandelt wird. Und das kann man ja über den ungesicherten Kanal machen, weil das ja kein Geheimnis ist.
So, jetzt, wir sind ja eigentlich noch gar nicht beim Cliffhanger angekommen. Das war jetzt ja eigentlich nochmal so wie bei einer Serie die Wiederholung der letzten Folge, wo wir ja auf symmetrischen Verfahren waren, weil Diffie-Hellman ja so dazwischen hängt, zwischen den Welten, ein bisschen, also den symmetrischen dient, aber asymmetrisch ist. Jetzt hattest du uns ja versprochen, dass es eigentlich die Lösung, die Lösung für den unsicheren Kanal in den symmetrischen, asymmetrischen Verfahren, oh Gott, liegt. Kannst du uns da ein bisschen erhellen, was es da überhaupt für Verfahren gibt und wie die funktionieren ungefähr?
Also das klassische Verfahren für asymmetrische Verschlüsselung ist das RSA-Verfahren. Die Buchstaben kommen von den Entdeckern oder Erfindern des Verfahrens, Rivers, Shamir und Ailman. Und im Prinzip benutzt man ähnlich wie beim Diffie-Hellman-Verfahren Primzahlen und die Modulo-Funktion. Es ist also dasselbe Prinzip, nur noch ein bisschen ausgetüftelter. Da müsste man jetzt aber ziemlich stark in die Mathematik einsteigen. Letztendlich kann man sich das natürlich auch ausrechnen, aber da haben dann die Primzahlen und die Generatoren dann gewisse Zusammenhänge, die man da einhalten muss. Aber es ist eigentlich die gleiche Idee. Und die Idee ist auf jeden Fall, man hat zu diesen Primzahlen, die man verwendet, immer einen privaten Schlüssel, den man nur selber kennt, und einen öffentlichen Schlüssel, der von der Gegenpartei abgerufen werden kann oder den man der Gegenpartei schicken kann.
Und deswegen nehmen wir sie asymmetrisch Verfahren, weil wir zwei Schlüssel haben. Und es ist so, dass der eine Schlüssel verschlüsselt, kann der andere Schlüssel immer entschlüsseln. Also so hängen die Schlüssel ja zusammen. Und einen davon wählen wir einfach zufällig aus und sagen, der ist öffentlich, weil es egal ist. Ne? Ich glaube, man kriegt immer ein Schlüsselpaar. Man kann den einen zum privaten, den anderen zum öffentlichen Schlüssel machen bei diesen Verfahren.
Und vor allem, was das Witzige ist, also wenn du eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselst, kann die mit dem privaten wieder entschlüsselt werden. Es geht aber auch umgekehrt. Du kannst die Nachricht mit dem privaten Schlüssel verschlüsseln und man kann sie dann mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln.
Ja, aber dann ist sie ja nicht geheim. Was soll denn das?
Ja, da gibt es mehrere Anwendungsfälle dafür, wo das nützlich ist. Zum Beispiel brauchen wir das nachher bei den digitalen Signaturen. Aber ich wollte nur sagen, es geht beides. Ja? Man kann entweder mit dem privaten Schlüssel verschlüsseln und mit dem öffentlichen entschlüsseln, ne? Oder umgekehrt.
Mhm. Okay, jetzt die Mathematik ersparen wir jetzt. Das war ja, da haben wir ja schon beim Diffie-Hellman gerade uns die Finger wund gerechnet. Wann genau nehme ich denn jetzt solche symmetrischen solche asymmetrischen Verfahren? Was sind denn da so die typischen Anwendungszwecke?
Also der eine Anwendungszweck ist der Schlüsselaustausch, wie jetzt bei Diffie-Hellman auch. Dafür kann man es verwenden. Der andere Anwendungsfall wäre zum Beispiel digitale Signaturen. Wofür ich es nicht verwenden würde, wäre tatsächlich für die Verschlüsselung von größeren Datenmengen. Also wenn ich jetzt eine Nachricht habe, die ich dir geheim schicken will, dann würde ich die nicht mit einem asymmetrischen Verfahren verschlüsseln, weil der Rechenaufwand dann einfach viel zu groß ist im Vergleich zu einem symmetrischen Verfahren.
Ja, aber wenn ich doch jetzt was verschlüsseln will und du sagst, es ist so aufwendig, das mit dem asymmetrischen Verfahren zu verschlüsseln, wie läuft denn das dann in der Wirklichkeit ab? Weil ich kann ja große Dateien hier verschlüsseln, ich kann ja mit meinem meinen Tools hier das einfach zusammen, einfach verschlüsseln und dann verschicken und die Leute können es dann mit ihrem Private Key wieder auspacken. Wie geht denn das?
Da ist die Idee, dass du diesen Schlüssel quasi erst einmal, also einen Schlüssel erzeugst mit Hilfe des asymmetrischen Verfahrens oder die Schlüssel erzeugst mit dem asymmetrischen Verfahren, die du dann verwendest, um das Ganze symmetrisch zu verschlüsseln bzw. zu entschlüsseln.
Okay, also ich verstehe das jetzt so, ich generiere einfach eine fette Zufallszahl. So, das ist mein symmetrischer Schlüssel. Damit verschlüssel ich die Nachricht. Jetzt habe ich ja wieder das Problem, wie kriege ich den Schlüssel ich bin jetzt ja Bob, zu Alice rüber. Aber es ist gar kein Problem, weil den Schlüssel, der ja nicht so riesig ist, weiß nicht, 128, 256 Bit, den verschlüssel ich mit einem asymmetrischen Verfahren, packe ihn einfach zu der Nachricht dazu, schicke sie dir rüber, du trennst den verschlüsselten Schlüssel ab, entschlüsselst ihn mit deinem Private Key, hast dann den symmetrischen Schlüssel in der Hand und entschlüsselst damit die gesamte Nachricht. Und dann ist alles wieder gut.
Genau so ist es.
Okay.
Dazu musst du aber natürlich erstmal, ne, für diese asymmetrische Verschlüsselung, ne, du rufst quasi meinen Public Key erstmal bei mir ab.
Mhm. Ja.
Und klar. Verschlüsselst mit meinem Public Key, damit ich das mit meinem Private Key entschlüsseln kann.
Aber der ist ja nicht geheim, den kannst du ja quasi auf deine Webseite packen.
Den Public Key, genau. Ja. Aber nur ich kann das dann entschlüsseln mit meinem Private Key.
Und wenn man das so macht, wie wir es gerade besprochen haben, dann kann man ja auch das Problem mehrerer Empfänger lösen, weil ich muss ja dann nur diesen symmetrischen Schlüssel mehrfach mit verschiedenen Public Keys verschlüsseln. Dann wird die Nachricht ein bisschen größer, aber ich muss nicht immer die ganze Nachricht neu mit irgendeinem Public Key verschlüsseln und dann kann ich auch eine Nachricht an 4, 5 Leute schicken.
Ja, so ist es.
Okay. Hab ich verstanden. Das klingt gut, das will ich haben. Was sind denn da so die typischen Angriffe, die man jetzt dagegen machen kann? Also wir kennen ja Mallory und Mallory will uns ja immer Böses und alles mitlesen und verändern. Wie würde der denn vorgehen bei so einem asymmetrischen Verfahren?
Naja, da können sich natürlich reinhängen in die Kommunikation, quasi die aufschnippeln, sich dazwischen hängen, Man-in-the-Middle-Attack nennt sich das dann, und könnte einfach unsere Kommunikation abfangen und sich dann jeweils als jemand anders ausgeben. Also wenn du zum Beispiel meinen, also Alice, Public Key dir holen willst, damit du was asymmetrisch verschlüsseln kannst, könnte er das natürlich abfangen und könnte dir dann stattdessen seinen Public Key schicken. Und du glaubst aber, es wäre der Public Key von Alice.
Ja, das heißt, ich versuche auf die Webseite von Alice zu gehen, mir den Key runterzuladen, um mir jetzt die Nachricht zu schicken. Und Mara hat aber dafür gesorgt, dass ich auf seiner Webseite lande durch irgendwelche Tricks. Und da kriege ich dann seinen Public Key. Und damit ist die Sache verloren, weil dann verschlüssel ich quasi mit einem Public Key, zu dem er den Private Key hat.
Ja, genau.
Und wie könnte ich das verhindern?
Dazu muss natürlich sichergestellt sein, dass der Schlüssel, den du abrufst, tatsächlich von Alice ist. Dass es wirklich Alice ist und nicht Mallory, der sich nur, Mallory, sag ich auch schon Mallory, Mallory, der sich nur als Alice ausgibt.
Wenn wir das noch oft genug mit dem Mallory machen, dann gilt das einfach. Da erinnern wir an die Wikipedia-Seite.
Genau. Es ist ja tatsächlich so, dass es nicht nur einen Namen für die Bösewichte gibt in der Internetsicherheit. Es gibt zum Beispiel auch Eve, könnte man auch verwenden. Oder in einem anderen Buch habe ich mal Trudy gelesen als Bösewichtsname. Also insofern sind wir eigentlich völlig frei in der Gestaltung.
Ja, aber keiner sagt Mallory. Da war ich der Einzige auf diesem Planeten.
Ja, wir sehen, das setzt sich jetzt durch in unserem, wenn der Podcast sich jetzt so weit verbreitet, zukünftig ist es nur noch Mallory, nicht mehr Mallory.
Ja, aber dann haben wir ja auf Mallory umgestellt. Also Mallory, Eve steht ja für Eavesdropping, das heißt, das ist die Person, die versucht, einen abzuhören. Mallory ist ja malicious, der will noch mehr Böses, aber bleiben wir jetzt einfach mal bei Mallory. Das heißt, wenn ich jetzt deinen Schlüssel von der Webseite runterlade, sinnvollerweise rufe ich dich an und lese dir die 2048-Bit vor und frage, ist das wirklich dein Schlüssel? Und dann sagst du ja, also den Public Key. Und dann können wir miteinander kommunizieren. Und wir wissen, dass Mallory sich nicht dazwischen gehängt hat.
Das können wir natürlich tun, aber so macht man das natürlich im Internet nicht.
Das ist auch echt aufwendig, oder?
Ja, es wäre echt aufwendig. Also im Internet arbeitet man ja mit Zertifikaten. Und ein Zertifikat wird von einer vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt, die dann sicherstellt, dass das tatsächlich der Schlüssel von Alice ist.
Aber gäbe es nicht noch eine andere Möglichkeit, dass man irgendwie so eine Art Zusammenfassung von dem Schlüssel erzeugt und die abgleicht, damit wir dann nicht die Mühe haben, irgendwie Zertifikate und so zu machen? Also wäre das eine Chance?
Naja, wenn wir das übers Telefon machen wollten, dann würde ich vorschlagen, dass ich vorher noch einen Hashwert berechne, den ich dir sagen kann. Der ist nämlich kürzer.
Ein Hashwert? Okay, kannst du kurz erläutern, was das jetzt wieder ist? Also wir haben ja jetzt, das haben wir noch nicht, gar nicht kennengelernt.
Das ist quasi das dritte kryptografische Verfahren, was wir jetzt noch besprechen müssen. Der sogenannte Hash-Algorithmus. Und zwar beim Hash-Algorithmus, das ist quasi eine Einwegverschlüsselung und es geht darum, dass man einen beliebig langen Eingabetext oder eine beliebig lange Eingabesequenz umwandelt in einen festen Ausgabeblock. Die Idee ist, dass es auch keine Umkehrfunktion dazu gibt, sodass man wieder auf den Eingangstext zurückrechnen kann.
Also ein Block fester Länge. Das heißt, ich, egal wie viel Daten ich da reinstopfe, es hat am Ende immer, sagen wir mal, 512 Bit oder 256 Bit oder was auch immer.
Genau, sagen wir mal 256 Bit oder 128 Bit mal als Beispiel. Also genau. Und wenn ich 128 Bit habe, dann kann ich jetzt natürlich 128 Einsen und Nullen dir vorlesen.
Ja.
Ja. Oder aber ich mache das Ganze in Hexadezimal. Dann habe ich nämlich statt 128 Einsen und Nullen 32 Hexziffern. Es ist zwar auch noch viel zum Vorlesen, aber es ist doch schon besser handhabbar.
AB347FFC665. Okay, ja, das kann man sich vorstellen. Ich habe auch schon mal gesehen, dass es Tools gibt, die statt einen mit diesen Hexziffern zu nerven, so kleine Bilder generieren, so einfach, die so eine Form haben, wo dann so Punkte und Striche drin sind. Also das machen manche Tools. Da kann man sagen, wie sieht denn dein Bild aus? Und dann, oder man kann sich das zeigen in der Kamera.
In der Kamera, aber über das Telefon geht es dann auch nicht.
Ne? Nee, da liest man besser die 32 Hexziffern vor. Okay, du hast jetzt gesagt Einwegfunktion. Das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen besser verstehen. Also bei der Verschlüsselung geht es uns ja darum, dass wir es wieder entschlüsseln können. Also sonst wäre es ja ziemlich sinnlos. Ich schicke dir eine geheime Nachricht und kannst sie nie mehr entschlüsseln. Jetzt hast du gesagt, bei diesen Hash-Funktionen ist das eine Einweggeschichte. Das bedeutet, ich komme nicht mehr zurück.
Ja, so ist es.
Wie funktioniert das so mathematisch, technisch? Was macht man da?
Also, ich weiß nicht, kennst du CRC, Cyclic Redundancy Check? Sollte man vielleicht mal gehört haben im Bereich Netzwerktechnik, weil das ist auch ein ähnliches Verfahren. Das arbeitet mit binären XOR-Funktionen und mit Bitshifts. Und da läuft man halt auch durch eine Sequenz von Bits durch, mithilfe eines Schlüssels. Und kriegt dann eben auch einen festen Wert hinten raus. Also dahinter steckt auch wieder ein bisschen Modulo-Operationen, Bit-Shifting und logische Operationen, wie zum Beispiel Exclusive OR.
Mhm. Und man kommt deshalb nicht zurück, weil ja auch eine Kompression der Daten stattfindet. Ich habe ja, also ich nehme an, ich hab eine große Datei und am Ende fallen 256 Bit raus oder 128 Bit, dann ist ja klar, dass unglaublich viel Information verloren ist und ich nie mehr zurück kann von dem.
So ist es. Also stell dir mal ein schönes Katzenbild vor zum Beispiel und du jagst jetzt einen Hash-Algorithmus da drüber, dann kriegst du halt hinten schnöde 32 Hexziffern raus und du kannst nie wieder auf dieses Katzenbild zurückrechnen.
Ja. Aber wir könnten sicher sein, dass wir dasselbe Katzenbild haben.
Genau.
Weil dasselbe Katzenbild ergibt denselben Hashwert. Ja. Und das heißt, ohne dass wir das Katzenbild übertragen, also theoretisch könnten wir jetzt unsere Katzenbildsammlung abgleichen, indem du über alle Katzenbilder einen Hashwert berechnest, ich über alle meine Katzenbilder einen Hashwert berechne, wir uns die Werte gegenseitig übertragen und immer da, wo der Wert gleich ist, haben wir das gleiche Bild.
Genau.
Aber wenn solche Bilder... Aber das sind ja weniger Informationen. Kann es nicht sein, dass es zwei Katzenbilder gibt, die denselben Hashwert haben?
Das kann passieren. Das nennt man dann eine Kollision, sollte aber nicht. Also in einem kryptografischen Algorithmus sollten eigentlich die Hash-Funktionen und die Schlüssel, die man da benutzt, so lang genug sein, dass es eben nicht zu diesen Kollisionen kommt.
Also es ist mathematisch denkbar, aber unwahrscheinlich. Ja. Also nein, genau. Wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das passieren kann.
Ja.
Gibt es noch was zu den Hash-Funktionen oder sind wir damit dann happy?
Also man könnte vielleicht mal Beispiele von Hash-Funktionen nennen, also wie die heißen. Es gab früher den MD5 zum Beispiel, das ist der Klassiker, der aber inzwischen, da wurden Kollisionen gefunden. Das heißt, man könnte zwei unterschiedliche Eingabetexte oder Bilder haben, die den gleichen Hash-Wert bilden. Und damit ist das natürlich für kryptografische Funktionalität nicht mehr geeignet, weil da will man ja absolut sicher sein, dass nichts verändert wurde, wenn ich was übertrage zum Beispiel. Der MD5, der hatte als Ausgang auch 128 Bit, hatte ich als Beispiel genannt. Und der ist nicht mehr sicher. Sichere Verfahren sind der SHA-Algorithmus, SHA-1, der ursprüngliche, hat 160 Bit als Ausgang. Der ist noch sicher. Soweit ich weiß. Also
ja,
mir ist nicht bekannt.
Ja, aber SHA-1 hat, glaube ich, auch schon seine also der bröckelt heftig. Also es gibt, glaube ich.
Der bröckelt, genau.
Ja, ich glaube, den sollte man, den kann man noch für Katzenbilder nehmen, problemlos, genau, aber nicht mehr für kryptografische Anwendung.
Genau, so ist es. Also ich habe gelesen, er wäre noch keine Kollision gefunden, aber es ist, also er ist einfach nicht mehr sicher genug. Ja. Da gibt es neuere Varianten dazu, den SHA-2 und den SHA-3 und da kann man dann auch die Anzahl der Ausgabebits konfigurieren, beim SHA-3 bis 512 Bit.
Mhm. Was heißen denn diese Zahlen, SHA-1, 2, 3? Also SHA-1 hatten wir. Was heißt das? Ist das einfach Versionsnummern oder wie muss man das verstehen?
Ja, letztendlich sind es Versionsnummern, wobei SHA-1 und SHA-2 sind beide von der NSA gemacht worden. Bei SHA-3 gab es einen Wettbewerb und da hat man sich dann den besten Algorithmus quasi rausgesucht.
Das heißt, das ist einfach eine Familie, die aber jetzt gar nicht alle von denselben Leuten erfunden wurden, sondern die einfach nur unter SHA einsortiert werden.
Ja, weil es die gleiche Grundlage hat.
Für was steht denn SHA?
Ja, SHA steht für Secure Hash Algorithm und ist dann quasi eine Familie von Algorithmen, die solche Hash-Werte berechnen können.
Und wann man jetzt welchen nimmt, hängt wahrscheinlich hauptsächlich von dem jeweiligen Anwendungszweck an. Und also je länger, desto sicherer natürlich, desto weniger Kollisionen möglich. Aber je länger, desto wahrscheinlich aufwendiger auch die Berechnung. Und man muss ja auch speichern irgendwo.
Ja, so ist es.
Gut, also mit einem Hash-Algorithmus kann ich überprüfen, ob wir beide dieselben Katzenbilder haben. Was mache ich da sonst noch mit?
Ja, damit kann ich natürlich auch überprüfen, ob eine Nachricht auf dem Weg von dir zu mir verändert wurde.
Okay, ich schicke dir ein Katzenbild, berechne vorher den Hashwert, ich schicke es dir unverschlüsselt, einfach so. Und dann berechnest du auch den Hashwert und dann vergleichen wir unsere Hashwerte und dann wissen wir, ob wir beide dasselbe Katzenbild. Also ob das ob es verändert wurde auf dem Weg zwischen uns. Also ob Mallory aus der Katze einen Hund gemacht hat zum Beispiel.
Mallory, genau.
Mallory. Irgendwann kriege ich es noch hin.
Ja, genau. Aber jetzt könnte er natürlich auch deinen Hash-Value abfangen und den ersetzen. Deswegen solltest du zumindest den Hash-Value dann auch nochmal verschlüsseln.
Ah ja, ja klar. Also das heißt, den Hash-Value verschlüssel ich mit deinem Public Key, dann kannst nur du den mit deinem Private Key entschlüsseln und dann guckst du, berechnest den auch nochmal selbst, den Hash-Wert, und dann guckst du, ob die übereinstimmen, der mitgeschickte, verschlüsselte und der, den du selber berechnet hast, und dann weißt du, dass das Bild unverändert ist, obwohl du das Bild im Klartext übertragen hast.
Ja.
Aber du weißt nicht, ob das Bild von mir kommt. Es könnte ja von Mallory kommen. Mallory könnte dir ja ein Bild schicken, den Hashwert berechnen, mit deinem Public Key verschlüsseln und den Eindruck erwecken, es wäre von mir. Und er schickt dir ein Hundebild und du denkst, ich wäre jetzt völlig verrückt geworden. Mhm. Was kann ich denn da machen?
Ja, da müssen wir jetzt halt noch sicherstellen, also die Authentizität, dass du wirklich du bist. Das kann man ja auch mit diesem asymmetrischen Verfahren machen. Ja, du musst halt tatsächlich, könntest du mir jetzt noch deinen Public Key schicken?
Oh, der ist auf meiner Webseite.
Genau, du kannst das mit deinem Private Key verschlüsseln, mir das schicken und ich kann es mit deinem Public Key entschlüsseln. Und das Einzige, was wir jetzt aber noch sicherstellen müssen, ist, dass deine Webseite tatsächlich deine Webseite ist, beziehungsweise dass dein Public Key auch dein Public Key Bob ist und nicht der von Mallory, der sich als Bob ausgibt.
Aber ich will das Katzenbild-Beispiel jetzt noch ganz kurz zu Ende deklinieren. Also ich kann dafür sorgen, dass Lori es nicht verändert, indem ich einen Hashwert berechne und den Hashwert mit deinem Public Key verschlüssele, dann weißt du, der Hashwert wurde nicht verändert, damit wurde das Bild nicht verändert. Ich kann den Hashwert mit meinem Private Key verschlüsseln, dann kannst du es mit meinem Public Key, den du dir hast, entschlüsseln und weißt, dass es von mir kam. Mhm. Ich kann es aber auch noch kombinieren. Ich kann den Hashwert erst mit deinem Public Key verschlüsseln und dann mit meinem Private Key verschlüsseln, das Ergebnis. Dann weißt du, dass es von mir kam und trotzdem bist du sicher, dass es unverändert ist.
Ja.
Okay.
Und jetzt können wir natürlich, wenn es kein Katzenbild ist, sondern irgendeinen geheimen Schaltplan, den sonst niemand kennen darf, zum Beispiel, den natürlich zusätzlich sollten wir dann auch noch über ein symmetrisches Verfahren verschlüsseln.
Und den Key, den verschlüssel ich dann wieder mit deinem Public Key. Und dann haben wir alles gewährleistet. Also wir haben ja von Sascha gelernt in einer anderen Folge, Vertraulichkeit und Integrität. Und damit ist beides gewährleistet. Niemand kann den Plan lesen, aber auch niemand kann den Plan austauschen. Weil Mallory könnte ja sonst einfach einen anderen Plan schicken. Aber das wird dadurch gewährleistet, dass wir halt auch noch die Integrität über den verschlüsselten Hashwert des Bildes, des Planes dazulegen.
Genau, und auch die Authentifizierung können wir über dieses Verfahren machen, weil sicher ist, dass Bob tatsächlich Bob ist.
Das hattest du ja letztes Mal erklärt. Authentifizierung ist ja bei Netzwerken immer noch ein interessantes Schutzziel, dass ich weiß, mit wem ich überhaupt kommuniziere. So, es sei denn, der Public Key ist gar nicht mein Public Key und Mayroy hat es wieder geschafft, sich dazwischen zu schmuggeln, weil dann ist alles, sind wir nämlich zurück auf los, dann kann er doch wieder alles tun. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass, wenn du den Key von meiner Webseite runterlädst, du den wirklich von meiner Webseite runterlädst und nicht von Mallory.
Ja, und dafür gibt es die Zertifikate. Die man auch, also eine Webseite sollte übrigens heutzutage auch auf jeden Fall nicht nur HTTP, sondern HTTPS sein. Und dann steht da auch immer ein Zertifikat zur Verfügung, das man sich runterladen kann. Und in diesem Zertifikat, das kommt von einer vertrauenswürdigen Stelle, von einer Zertifizierungsinstanz, die das erzeugt hat und die dann gewährleistet, dass Bob tatsächlich Bob ist.
Wer ist denn so eine Zertifizierungsstelle? Ist das irgendwie, ist das der Staat oder wer macht denn sowas?
Da gibt es verschiedene Anbieter, die das machen dürfen, also DigiCert zum Beispiel oder im Hochschulbereich auch der DFN-Verein, Deutsches
Forschungsnetz.
Forschungsnetz, genau. Also es sind Institutionen, die natürlich selber dann auch wieder in irgendeiner Form zertifiziert sein müssen, dass sie eben vertrauenswürdig sind.
Aber wer ist dann die Wurzel? Also wenn jeder, also ich vertraue dem DFN, wer vertraut dem, also wer, wie geht das dann weiter nach oben? Es muss ja irgendwie sozusagen eine gottgleiche Instanz geben, die das Urvertrauen ausspricht. Gibt's die?
Ja, also die Wurzel, im Prinzip geben die Browserhersteller vor, die implementieren gewisse Institutionen als vertrauenswürdig. Und dann gilt das für den Browser.
Okay, es gibt, also deswegen braucht man kein Obervertrauen, sondern die Stellen, die in meinem Webbrowser akzeptiert sind, die dürfen dann auch diese Zertifikate ausstellen.
So ist es. Da gibt es zunächst ein sogenanntes Root-Zertifikat. Und von diesem Root-Zertifikat werden dann aber wieder Zertifikate abgeleitet. Zunächst ein sogenanntes Intermediate-Zertifikat. Und daraus dann auch nochmal ein Unterzertifikat. Was den Vorteil hat, dass wenn so ein Zertifikat kompromittiert wird, dann musst du das ja austauschen und ersetzen. Und das ist natürlich ein Aufwand. Und es ist natürlich einfacher, so ein Intermediate-Zertifikat auszutauschen und so ein temporäres, als wenn man tatsächlich das Root-Zertifikat austauschen müsste.
Das bedeutet, im Browser ist das Root-Zertifikat drin und dann kann diese Zertifizierungsstelle weitere Zertifikate ausstellen und der Browser kann über das Root-Zertifikat immer überprüfen, ob das auch wirklich von dieser Zertifizierungsstelle ist und damit kann man dann so eine Kette aufbauen und ganz am Ende ist meine Webseite.
Ja.
Nur wir wissen ja noch gar nicht, was das ein Zertifikat ist, das musst du uns jetzt erklären.
Ja, und so ein Zertifikat sind eben durch verschiedene kryptografische Verfahren. Alle diese Mechanismen, die wir jetzt besprochen haben, können darüber quasi implementiert werden. Also da ist zum Beispiel der Public Key drin, da ist angegeben, über welche Verfahren verschlüsselt wird. Das kannst du auch verwenden zur sicheren Kommunikation, also zur Verschlüsselung. Ja, das ist alles im Zertifikat aufgeführt.
Und wie sorgt jetzt das dafür, dass das meine Webseite ist, dass das klar ist, also dass das bewiesen ist, dass es wirklich meine Webseite ist? Das habe ich noch nicht verstanden.
Also wenn du auf eine Webseite gehst, dann kannst du ja oben das Zertifikat abrufen, dann kannst du das da sehen, wer da zertifiziert ist.
Also ich stelle mich ja immer extra blöd, das weißt du, aber nochmal jetzt ganz von vorne. Also ich sitze vor meinem Browser, tippe ein www.alice.de, ja, drücke auf Enter und jetzt geht mein Browser los. Und wie kommt jetzt das Zertifikat ins Spiel und sorgt dafür, dass Malroy mich jetzt nicht auf www.evil, habe ich schon wieder Malroy gesagt, Mallory umleitet?
Ja. Also in dem Zertifikat ist quasi gesichert festgehalten, dass diese Webseite, also über dieses Zertifikat abgesichert ist, also authentifiziert ist. Also das kann nicht Mallorys Webseite sein, es ist sichergestellt über das Zertifikat, dass es Alice Webseite ist.
Und wie wird das jetzt kryptografisch sichergestellt? Wie funktioniert das?
Das kannst du dann auch wieder, also wie gesagt, über die Public Keys, über Hash-Funktionen, also da stecken alle kryptografischen Verfahren letztendlich drin. Kann man ja auch mal reingucken in so ein Zertifikat. Man kann ja mal einfach eine Webseite aufmachen, also je nachdem, was man für einen Browser jetzt hat, und dann einfach mal da genauer drauf gucken, wenn ich das Zertifikat einblende. Was habe ich denn jetzt da eines? Zum Beispiel
evilmallory.com.
Ich habe jetzt gerade hier, genau. Dann steht da drin der Name des Inhabers. Da steht drin, was weiß ich noch, eine Seriennummer. Da steht der Signaturalgorithmus drin. Wie lange es gültig ist, also ab wann es gültig wurde und wie lange es gültig ist. Üblicherweise sind die auch nicht auf Zeit und Ewigkeit gültig, ne, sondern muss man alle halb Jahr, je nachdem, oder alle 60 Tage wieder erneuern lassen, das Zertifikat. Der öffentliche Schlüssel steht drin. Was habe ich noch alles? Die digitale Signatur steht da drin. Und so weiter und so weiter.
Also praktisch, was ich jetzt verstanden habe. Ich habe eine Webseite,
ja,
und ich möchte jetzt belegen können, dass ich wirklich diese Webseite bin.
Mhm.
Und deshalb generiere ich mir ein Public-Private-Key-Paar. So, dann habe ich erstmal diese beiden. Den Private-Key lege ich sehr, sehr gut weg, irgendwo auf dem Server an eine sichere Stelle. Und den Public Key, damit gehe ich jetzt zu einer Zertifizierungsstelle und sage, hey, ich bin der Besitzer dieser Webseite www.bob.com oder bob.com und ich möchte, dass ihr mir ein Zertifikat ausstellt. Und hier ist mein Public Key und so heißt meine Webseite. Dann überprüft diese Zertifizierungsstelle, ob ich wirklich der Inhaber dieser Webseite bin. Das machen die zum Beispiel, indem sie verlangen, dass man eine Zufallszahl, die sie einem schicken, auf die Webseite legt, dann laden sie diesen Zufallscookie oder was auch immer da wieder runter. Dann wissen sie, aha, das ist wirklich der Mensch, mit dem wir gerade kommunizieren. Und dann nehmen die den Public Key und verschlüsseln da nochmal einen Hashwert über den Public Key und ein bisschen drumherum, also die Webseite heißt und weiter, was wir Zertifikat nennen, mit ihrem Private Key.
Mhm.
Und das ist das Zertifikat. Das heißt, das Zertifikat ist ein Dokument und das kann man jetzt nehmen. Dann nimmt man den Public Key der Zertifizierungsstelle, dann sieht man, aha, Das ist echt, weil das der Hashwert passt dann am Ende. Das haben wir gerade besprochen bei den Katzenbildern. Und dann, wenn dann mein Browser mit meiner Webseite kommuniziert, sagt der Browser, ah, hallo Webseite, gib mir mal dein Zertifikat. Dann gibt meine Webseite das Zertifikat. Da ist ja mein Public Key drin. Dann geht der Browser hin, generiert irgendeine Zufallszahl, verschlüsselt, also ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber verschlüsselt die mit dem Public Key, der in dem Zertifikat steht, schickt mir das. Und nur wenn ich das mit dem Private Key entschlüsseln kann und dann diese Zufallszahl wieder zurückschicke, dann bin ich auch der Besitzer des Private Key und damit ist belegt, dass dieses Zertifikat, dass ich zu dem Zertifikat den Private Key besitze. Weil das ist ja der Gag an der Sache. Es geht nicht darum, das Zertifikat zu haben. Das kann sich Mallory jederzeit von meiner Webseite runterholen. Es liegt da ja. Aber den Private Key hat er nicht. Und damit ist belegt, nur wenn du das Zertifikat und den Private Key hast, dass es deine Webseite ist. Ist das so richtig?
Das hast du sehr schön beschrieben.
Okay, ein Träumchen.
Aber ein Träumchen. Aber wer jetzt in Panik verfällt, dass er das alles, was du gerade erzählt hast, händisch machen muss, so ist es natürlich nicht. Ne? Also normalerweise macht das der Provider für einen. Wenn man ein SSL-Zertifikat beim Provider, also zum Beispiel, nein, ich nenne jetzt keinen Namen, das wäre jetzt ja, na, von der Webseite anfordert, dann übernimmt er diesen ganzen Zertifizierungsprozess erstmal, der Provider. Und der Browser, der hat da auch natürlich Sicherheitsprotokolle, die dann diese ganzen Sequenz, die du jetzt beschrieben hast, diesen ganzen Ablauf dann natürlich auch durchführt.
Jetzt hast du gerade SSL gesagt, bei mir steht immer TLS. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, das ist im Prinzip, also das TLS ist quasi die neuere Version vom SSL. Oder ja, hat SSL abgelöst. Früher war das das SSL-Protokoll.
Secure Socket Layer?
Genau, Secure Socket Layer. Und dieses Wort wird immer noch synonym verwendet. Also wenn ich bei mir im Internetprovider gucke, dann steht da, möchten Sie ein SSL-Zertifikat beantragen. Was du aber letztendlich kriegst, ist ein Zertifikat und die ganze Sicherheitsüberprüfung geht über das TLS-Protokoll.
Was der Nachfolger von SSL ist.
Das ist der Nachfolger, ja.
Aha. Jetzt muss man das ja nicht zwingend über seinen Provider machen. Wenn man selber einen Server betreibt, gibt es ja auch Let's Encrypt, die einem das, sagen wir mal, mehr oder weniger relativ schmerzfrei anbieten, wo du einfach so ein kleines Skript startest. Und das macht nämlich genau das, was ich gerade hier zusammengefasst habe, automatisch. Und am Ende fällt einfach das Zertifikat raus und dann hast du das auf deinem Rechner und das kostet nichts. Im Gegensatz zu den Sachen, die dir die Provider, deren Namen wir jetzt gerade mal nicht nennen, anbieten, die ja immer dann irgendwie 15 Euro im Jahr wollen für irgendwie so ein Quatsch. Ja.
Genau, du brauchst halt Rootrechte auf deinem Server, ne? Du musst das da alles selber installieren können dann.
Ja, damit verdient halt Strato noch sein Geld. Dass sie, oh, jetzt habe ich einen Provider genannt.
Oh,
und
nein.
Eins und eins. Und Ionic.
Oder Jonas.
Genau. Ja, genau. Nicht Ionic, Jonas. Genau, so verdienen Jonas, sie ihr Geld. All die da draußen.
Genau.
Ja. Okay, jetzt so generell haben wir jetzt gesprochen über, wie jetzt Alice sicher sein kann, dass Bob ist, wie Mallory nicht in der Lage ist, die Kommunikation abzuhören oder zu verändern. Damit haben wir jetzt ja eigentlich eine Tippitoppi-Sicherheit in unserem Netzwerk, oder?
Also immerhin im Bereich des Internets schon, ja.
Jetzt habe ich gerade mal so nebenbei in meinen Browser geguckt, da kann man sich ja die Root-Zertifikate angucken und ehrlich gesagt bin ich jetzt so ein bisschen beunruhigt, weil ich sehe da sowas wie irgendwelche Staat der Niederlande und auch irgendwelche anderen deutlich, also ich sag mal durchaus shady Governments, denen ich jetzt nicht unbedingt meine, also UK zum Beispiel, denen ich jetzt nicht unbedingt vertrauen würde. Jetzt tut mein Browser das ja automatisch, aber wenn ich jetzt so eine sicher kommunizieren will mit Alice als Bob und will jetzt Public-Private Key einsetzen, gibt es da irgendeine andere Möglichkeit, als mich an irgendwie so eine Zertifizierungsstelle ranzukuscheln?
Ja, also gerade zum Beispiel bei E-Mail, wenn du PGP verwendest, das benutzt eine Cross-Zertifizierung. Das heißt, das sind dann Stellen oder das Vertrauensmodell, wo sich die einzelnen Zertifizierungsstellen untereinander vertrauen und zertifizieren.
Hey, da kenne ich mich sogar mal aus. Ich bin ja PGP-Nutzer der ersten Stunde. Habe ja Phil Zimmerman damals irgendwie echt abgefeiert, weil er das erfunden hat. Und da gab es immer diese Key-Signing-Partys. Also da hat man sich getroffen, dann sind alle Leute mit ihren PGP-Keys dahin. Also das ist ein ähnliches Verfahren wie das RSA. Also technisch basiert das auch auf RSA. Oder ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und dann ist man immer da hingegangen und hat gesagt, hallo, ich möchte gerne hier meinen Key mit euch, das Web of Trust vergrößern. Und dann hat man sich ausgewiesen, hat man gesagt, hier ist mein Ausweis und hier ist mein Key. Und dann haben sich die Leute das angeguckt und haben gesagt, ah ja, das bist du wirklich. Und dann haben die quasi bestätigt, dass das mein Key ist, indem sie den Key selber nochmal mit ihrem Public Key unterschrieben, mit ihrem Private Key unterschrieben haben. Und dann ist sicher, das heißt, du kannst bei so einem PGP-Schlüssel, kannst du gucken, wer hat dem alles sein Vertrauen ausgesprochen. Das geht halt über die Signaturen, ja, also diese Unterschriften, die andere Leute mit ihrem Private Key darunter gesetzt haben, die man mit deren Public Key ja wieder überprüfen kann. Und je mehr da du davon hast, desto vertrauenswürdiger warst du in dieser PGP-Community. Man hat es aber mindestens so gemacht, dass man alle seine Kommunikationspartner, die man hatte, also wenn du jetzt mit Leuten per E-Mail kommuniziert hast, hat man immer das so gemacht, wie ich das gerade beschrieben habe. Man hat sich den Public Key runtergeladen, dann hat man die Person wirklich angerufen, irgendwo getroffen und gesagt, hier, ich habe deinen Key, das ist der Hash über deinen Key. Und er hat gesagt, ja, das ist er. Und dann hat man den also mit seinem Private Key halt unterschrieben. Und das war sogar so, du kannst im PGP einstellen, dass wenn ein Key kein Vertrauen hat, dass er den gar nicht benutzt hat. Dass er einfach sagt, nö, Moment, der hat ja null Einträge im Web of Trust. Das ist so das Verfahren. Ist halt Peer-to-Peer, ist halt komplett dezentral, hat nichts mit irgendwelchen zentralen Stellen zu tun, sondern das macht halt die Community unter sich. Hat sich aber ja leider nicht durchgesetzt bei E-Mail.
Ich habe das auch mal versucht zu installieren. Es war total dubios für mich. Also ich könnte ja einfach jetzt, ne, wenn ich das haben will, kann ich das installieren und dann habe ich doch, woher weiß ich dann, welche sicheren Partner da drin sind oder was? Kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe es nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Also du gehst, sag mal, du fängst jetzt an mit PGP, dann generierst du den Public-Private-Key-Pair, klar, und dann lädst du deinen Public-Key zum Beispiel auf den Key-Server hoch. So, der wird dann, da liegt das dann unter deiner E-Mail-Adresse, weil du sonst musst du ja mit Leuten kommunizieren können, die du nicht kennst. Und dann hat dein Key einen Trust von null, weil niemand den jemals unterschrieben hat. Jetzt können aber andere Leute sagen, also mit Key-Servern habe ich nicht so viel benutzt, aber ich denke, da wird es genauso funktionieren. Jetzt können andere Leute, die mit dir kommunizieren, sagen, jo, das ist wirklich der Key von der Miriam. Und dann unterschreiben die den einfach mit ihrem Private Key. Das heißt, die nehmen den Hash-Wert. Und also das macht natürlich nicht sie, das macht das Tool. Es wird ein Hashwert berechnet, der Hashwert mit dem Private Key verschlüsselt, damit ist es ja unterzeichnet und das wird an den Key angehängt. Das heißt, der Key wird dann immer ein bisschen größer und zwar immer um die Leute, die dem Key den Trust ausgesprochen haben.
Okay, und das muss ich initiieren oder passiert es im Hintergrund? Einfach, wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe, wird automatisch dann dein Key als sicher oder getrusted identifiziert?
Nee, das machst du üblicherweise explizit. Das wäre ein bisschen gefährlich, wenn das automatisch passieren würde. Ich habe es jetzt auch seit Jahren nicht mehr benutzt. Vielleicht gibt es da inzwischen auch Automatismen. Das ist halt leider das PGP und das OpenPG, was ja der Nachfolger ist, die sind halt, OpenGP, PG, ja, sind halt mehr oder weniger an der Usability auch gescheitert, ne? Weil dieses Konzept halt nicht so einfach ist. So ein zentrales Konzept ist halt immer simpler. Du kannst natürlich jederzeit per PGP kommunizieren, auch ohne diesen ganzen Web of Trust, weil es ist ja trotzdem sicheres asymmetrisches Verfahren. Also was so in der Security halt viele machen, dass sie ihren PGP-Schlüssel auf ihre Webseite stellen, wenn du denen einen Security-Incident melden willst, weil du willst ja jetzt nicht unbedingt per unverschlüsselter E-Mail irgendwie sagen, oh, ich habe in eurer Software einen Zero-Day gefunden und dafür ist es ja auch gut genug, weil du gehst ja schon davon aus, weil du hast ja das SSL-Zertifikat der Firma, dann hast du den PGP-Key und dann kannst du damit natürlich dann auch sicher sein, dass es die richtigen Leute kriegen. Also man kombiniert das natürlich teilweise auch.
Okay, interessant. Aber ja, sehr kompliziert, fand ich auch.
Ja, gut. Ich meine, das andere ist halt S/MIME. Das basiert halt komplett auf der Zertifikatsinfrastruktur, wie man sie auch im Browser verwendet. Ne? Gut, jetzt sind wir durch oder haben wir das Thema Verschlüsselung, haben wir noch offene Punkte?
Bei dem Thema sind wir jetzt durch. Ich denke, wir haben jetzt auch alles, was wir brauchen, um im Internet sicher zu kommunizieren. Ja, das hätten wir damit. Wir könnten jetzt in einem weiteren Podcast uns nochmal mit der eigentlichen Sicherheit von Netzwerken beschäftigen. Also im Internet-Protokoll-Stack ein bisschen weiter unten in den Schichten.
Gut, aber dann denke ich, wir wollen ja hier niemanden überfordern.
Genau. Im nächsten Podcast dann, ne? Ja. Cliffhanger.
Ja, wieder ein Cliffhanger. Ja, genau, aber der Cliffhanger letztes Mal war ja besser. Das machen wir nächstes Mal. Ja. Genau, dann lass uns noch einen Cliffhanger produzieren. Und wenn ich jetzt im Internet bin, was gibt es noch für andere Möglichkeiten, sicher zu kommunizieren auf Ebene der Protokolle?
Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema und das ist auch ein bisschen zu viel für diesen Podcast. Lass uns das doch im nächsten Podcast besprechen.
Ja, dann haben wir doch jetzt einen perfekten Cliffhanger. Dann vielen lieben Dank, Miriam, und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Weitere Folgen und andere Kanäle finden Sie unter podcast.hs-mannheim.de.